Wir steigen heute wieder ein, hallo Ach, in unsere Predigtserie zu Römer 12. Und in dieser Serie geht es darum, dass wir uns Gedanken darum machen, wie kannst du auf eine fröhliche, aktive Art und Weise Verantwortung für deine Gottesbeziehung übernehmen. Und ich fliege jetzt nochmal so gerade in 2 Minuten über die 2 letzten Predigten. Wenn ihr das ausführlicher haben wollt, müsst ihr nochmal den Podcast anhören. Es beginnt alles mit der richtigen Reihenfolge, denn am Anfang steht nicht das, was du investierst, nicht das, was du reingibst, sondern am Anfang steht Gottes Barmherzigkeit. Das ist in diesem Text ganz deutlich in Römer 12. Paulus leitet das ein angesichts der Barmherzigkeit, im Licht der Barmherzigkeit, Kraft der Barmherzigkeit, und dann fordert Paulus uns dazu auf, unser Leben als Opfer zu geben. Wir haben es uns deutlich gemacht an einer 3D-Brille, die du brauchst in einem 3D-Film, um wirklich in diesen Film eintauchen zu können, um Farbe, Kontur und Schärfe zu bekommen. Und genauso brauchen wir in unserem Glauben diese Brille der Barmherzigkeit, dass wir vor allem anderen immer wieder vor Augen haben, was Gott für uns tut. Das gibt unserem Glauben Lebendigkeit, Schärfe, und es bleibt nicht alles blass und grau und anstrengend. Und dann fordert Paulus uns auf, unser Leben als Opfer zu geben. Und wir haben festgestellt, es ist ein Opfer, was uns nicht leer zurücklässt, wo wir am Ende nicht ausgebrannt sind und kaputt, sondern es ist ein Opfer, was uns quick lebendig macht. Wir bekommen ein neues Leben geschenkt, wenn wir Gott unser Leben hingeben. Bekommen wir ein neues Leben, das sich mehr und mehr in uns entfaltet, weil Gott so einen Veränderungsprozess in uns vollzieht. Gott verwandelt uns. Und wir haben einen Satz gehabt, an den ich euch erinnern möchte: Lass dich nicht ins Schema F dieser Welt pressen, sondern lass dich von Gott in Form bringen. Es geht darum, diese negativen, zerstörerischen Denkmuster zu erkennen, die manchmal in dieser Welt so viel Macht haben, und stattdessen uns bereit zu machen, dass wir uns von Gott in Form bringen lassen. Und dann wird nach und nach für dich und andere sichtbar, dass ein Leben als Opfer für Gott, ein Leben, das du Gott hingibst, ein gutes, ein wohlgefälliges und ein vollkommenes Leben ist. Bei aller Vorläufigkeit, bei allen Einschlägen, die auch wir erleben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, was ein gutes Leben, was Gott für uns bereithält. Ein guter Verwandlungsprozess. Und in den nächsten Versen, die sich dann anschließen, in Römer 12 ab Vers 3, führt Paulus uns an den Ort, wo dieser Verwandlungsprozess vor allen Dingen stattfindet. Das passiert nicht irgendwo im stillen Kämmerlein, ganz privat, für dich alleine, sondern dein place to be, der Ort, der für dich gemacht ist, ist deine Gemeinde. Und ich lese mal den ersten Vers, den Paulus dann anschließt. In Vers 3 steht: In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach dem er sich einschätzen soll. Paulus hat jetzt mit allem, was jetzt kommt in diesem Brief, in Kapitel 12, immer die Gemeinde vor Augen. Diese Gemeinschaft, die so wesentlich dafür ist, dich in Form zu bringen. Und direkt zum Anfang wendet er sich an jeden einzelnen von euch. Also da macht er ganz klar, jetzt bist du gemeint. Und das, was er dann anspricht, ist, wenn es um deinen Einsatz geht, wenn es um deine Rolle und deine Funktion in dieser Gemeinde geht, dann vergleich dich nicht mit anderen. Tu es nicht. Tu dir das nicht an. Tu es anderen nicht an. Vergleich nicht das, was du einsetzt in dieser Gemeinde, mit dem, was andere einbringen. Warum sagt Paulus das so deutlich und direkt am Anfang? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es ganz tief in uns drin steckt. Dieses Vergleichen. Und das ist, dieses Vergleichen ist gleichzeitig ein riesengroßer Gemeinschafts- und Beziehungskiller. Irgendwie befinden wir uns als Menschen immer in Konkurrenz miteinander. Immer im Wettbewerb. Das fängt an sobald man geboren ist, naja, dann vergleichen sich vielleicht noch nicht die Babys, aber kurze Zeit später geht es los mit den Noten in der Schule, wer hat da besser abgeschnitten, oder dann irgendwann geht's um das Aussehen, wer sieht besser aus, wer ist besser gekleidet, dann geht es weiter mit irgendwelchen Statussymbolen, wer hat das schönere Auto, das schönere Haus, wer hat den besseren Urlaub, und dann geht's irgendwann darum, dass man Erfolge miteinander misst oder irgendwelche Verhaltensweisen, da sagt man da, ach, ich verhalte mich ja besser als der in diesem Fall, und der könnte doch jetzt mal so und so. Immer wieder dieses Vergleichen. Und es führt immer dazu, und das ist problematisch, dass ich hier oben bin und die anderen hier unten, also schaue ich von oben auf die anderen herab, oder ich lande hier unten, bin so klein mit Hut und denke, die anderen, die sind immer hier oben. Diesem Vergleichen passiert immer irgendwas, dass jemand am Ende der Gewinner ist und irgendwer ist der Verlierer. Und Paulus sagt, Schluss damit in der Gemeinde. Wenn es um euren Einsatz geht, um eure Funktion, um eure Rolle, dann vergleicht euch nicht miteinander. Aber es geht so schnell, dass man entweder Leute in der Gemeinde sieht, wo man sagt, hey, boah, was der kann, so wie der redet oder so wie der sich da einsetzt, das schaffe ich nicht. So viel Zeit habe ich gar nicht und das kann der viel, viel besser, das werde ich niemals so gut können wie der oder die. Und auf einmal hat man Frust und keinen Mut und keine Freude und gar nicht den Antrieb, sich irgendwo einzubringen. Oder man denkt, also der könnte, also ich bin ja ganz schön engagiert hier, der könnte jetzt aber auch mal ein bisschen mehr machen hier, oder? Wo sehe ich den denn eigentlich oder die denn eigentlich hier in der Gemeinde? Und auf einmal hat man auch Frust, auch einen anderen Frust aus der anderen Richtung und denkst du, wenn die anderen sich alle nicht so mal ein bisschen mehr anstrengen hier, wieso soll ich mich denn hier weiter anstrengen? Dann hat man auch keine Freude mehr, sich einzubringen. Und deshalb sagt Paulus, vergleich das nicht, weil man es auch gar nicht miteinander vergleichen kann, das werden wir gleich noch sehen. Dieser Einsatz, das, was du gibst in der Gemeinde, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist keine Sache zwischen dir und den anderen, sondern es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Gott hat dir etwas gegeben. Gott hat Schätze in dich hineingelegt. Und Gott tut dir so gut, dass du aus dieser Motivation heraus, aus dieser Beziehung heraus entscheidest, was bringe ich ein? In welchem Umfang bringe ich etwas ein? Was ist das, was ich hier in der Gemeinde beisteuern kann und möchte? Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und das macht Paulus hier direkt am Anfang in Vers 3 ganz, ganz deutlich. Und er entfaltet dann dieses Bild vom Vergleichen, warum das keinen Sinn macht, in den nächsten Versen. Denkt an den menschlichen Leib, er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Also er benutzt dieses Bild vom menschlichen Körper. Für uns auch als freie evangelische Gemeinde in Böblingen. Wir sind ein Körper. Wie die verschiedenen Körperteile so eng zusammengehören, so gehören auch wir zusammen. Wer kennt das Lied von den Fantastischen Vier und Clouseau, Zusammen? Hört's euch mal an nach dem Gottesdienst. Da sind ein paar Bilder drin, die kann ich jetzt hier nicht bringen, aber dort wird auch über so eine ganz enge Gemeinschaft gesprochen, über dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Da ist vom Topf und Deckel die Rede und vom Blitz und Donner und von Rotz und Löffel und an all solchen Dingern. Wir gehören zusammen. Wir sind unzertrennbar. Wir sind unverkennbar. Wir reden über ihre Gemeinschaft. Und genau von so einer Gemeinschaft, von so einer engen Zusammengehörigkeit spricht Paulus hier, wenn er von der Gemeinde als Körper spricht. Und auf der anderen Seite gehen wir in diesem Körper nicht in einem einzigen Einerlei irgendwie alle gleich auf, sondern jeder von uns ist unterschiedlich und darf unterschiedlich sein. Und es ist ein Schatz, den wir haben, dass wir unterschiedlich sein dürfen und dass jeder in seiner besonderen Funktion in dieser Gemeinde seinen Platz hat. Und deshalb macht es keinen Sinn, sich zu vergleichen. Du kannst ein Auge nicht mit der Hand vergleichen. Du kannst dein Bein nicht mit deiner Nase vergleichen. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Begabung bekommen. Jeder hat eine unterschiedliche Funktion in der Gemeinde und deshalb kannst du das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Aber was feststeht, in 1. Korinther ist ein anderer Brief von Paulus, wo er auch dieses Bild gebraucht. Da schreibt er, doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Also Kathi, in dich hat Gott was reingelegt, woran alle hier ihre Freude haben. Oder an dich, Mireille, hat Gott etwas reingelegt, etwas ganz Besonderes, etwas ganz Spezielles, wo wir alle uns dran freuen dürfen. Und auch in dich, Andrea, hat Gott etwas reingelegt, was zum Nutzen ist, wovon wir alle etwas haben. Wie gut, dass ihr da seid. Und das Gleiche gilt für jeden Einzelnen hier von euch. Und ihr könnt euch mal eben gegenseitig anschauen und sagen, Gott hat etwas in dich hineingelegt, woran wir alle unsere helle Freude haben. Dieses Bild von dem einen Körper und von den speziellen Funktionen und diesen besonderen Funktionen, die jeder von uns hat und ausführen darf, hat mich tief bewegt, weil dieses Bild, es atmet diese Zusammengehörigkeit, so eine tiefe Gemeinschaft und auch eine Identifikation. Und daneben hat jeder in diesem Großen und Ganzen seine spezielle Funktion, die von Bedeutung und vom Nutzen für alle anderen ist. Und es hat mich herausgefordert, und hat mich in so eine Spannung geführt, dass ich so denke, okay, wir sind hier eine große Region, wo wir alle herkommen. In dieser großen Region gibt es auch viele Gemeinden und Gemeinschaften und die haben alle auch so verschiedene Dinge, die sie besonders gut machen. Und wir sind eine Regionalgemeinde, wo wir sonntags zusammenkommen und hinfahren und unter der Woche sind wir in ganz verschiedenen Kontexten. Und ich habe mich gefragt, dieser eine Körper, was ist das hier in dieser Region? Und die Spannung ist, finde ich, dass wir auch dazu neigen, dann geht man mal dahin und mal dahin und vielleicht bringe ich mich hier ein bisschen ein und irgendwo anders denke ich aber, oh, die machen aber auch sowas Tolles, dann bringe ich mich dort ein in der Kirchengemeinde vor Ort. Und ich möchte euch nur diese Spannung einmal hinlegen und euch die Frage stellen, wo gehörst du mit Haut und Haaren dazu? Zu welchem Körper machst du dich mit Haut und Haaren zugehörig? Paulus spricht hier die Ortsgemeinde, den Körper in Rom an. Das ist eine feste Gemeinschaft. Eine feste Gemeinschaft, die an diesem Ort zusammengehört. In der Apostelgeschichte ist davon die Rede, dass Menschen der Gemeinde hinzugetan werden. Die werden gepflanzt in eine Ortsgemeinde hinein. Und in Hebräer 10 wird etwas deutlich davon, wie diese Gemeinschaft gedacht ist. Es ist nur ein Beispiel aus dem Neuen Testament und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, in Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Hier wird der Charakter dieser Gemeinschaft, dieses Körpers, dieser Zusammengehörigkeit, dieser Identifikation ganz, ganz deutlich. Es geht darum, dass wir einander in Liebe aufeinander Acht geben, dass wir uns zu guten Taten anspornen, dass wir einander Mut machen. Und das geht doch nur, wenn wir so fest zusammengehören, wie in diesem Bild des Körpers es ausgedrückt ist. Wir brauchen einen Ort, an dem wir fest dazugehören, wo wir verbindlich mittendrin sind, wo wir uns so im Blick haben können, wie es hier auch deutlich gemacht wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so auf der Suche nach so einem Wunschkörper, wo wir irgendwie so denken, boah, hier gefällt mir der Arm und hier gefällt mir das Bein und hier gefällt mir die Nase. Und wir versuchen uns so einen Wunschkörper zusammenzustellen. Aber das ist nicht das, was hier Paulus im Blick hat. Er hat eine Gemeinde, einen Körper vor Augen und diesen Körper, den gilt es anzunehmen. Bin auch nicht zufrieden mit allen Teilen meines Körpers. Aber ich versuche, meinen Körper anzunehmen. Ist eine Aufgabe. Ist nicht immer schön. Mir gefällt das nicht alles. Und so gefällt uns auch nicht alles in der Gemeinde. Aber es geht darum, dass wir eine Entscheidung treffen. Wo gehöre ich mit Haut und Haaren dazu? Weil das der Ort ist, an dem Gott dich in Form bringt. Dazu braucht es diesen Kontext von einer festen Gemeinschaft, wo ich dazugehöre und wo wir uns so im Blick haben können, wie das hier beschrieben ist. Es bedeutet nicht, dass wir nicht mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten können oder dass wir nicht einzeln aus der Gemeinde sich auch schon mal woanders engagieren und woanders dabei sind, aber dann weißt du trotzdem, wo deine Familie ist. Dann weißt du es, dann tust du es trotzdem in einem festen Bewusstsein, wo dein Zuhause ist, wo du dazugehörst. Nehmt es einfach mal mit. Das sind meine Gedanken zu dieser Spannung, die ich hier manchmal spüre, wo wir Regionalgemeinde sind und wo Ortsgemeinde im Blick ist, was Paulus hier schreibt. Und diese Frage, wo gehörst du mit Haut und Haaren dazu? Gott beschenkt die Gemeinde mit besonderen Gaben und das wird dann noch ausgeführt in den folgenden Versen. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen, was sie sagen muss, dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Also hier ist so eine Aufzählung von Dingen, die Gott der Gemeinde gibt, die Gott in die Gemeinde hineinlegt, hier speziell für Rom. Wenn man das vergleicht mit anderen Listen im Neuen Testament, dann sieht man, das ist nur eine Auswahl. Das sind Dinge, die für die Gemeinde in Rom jetzt von speziellem Interesse gewesen sind. An anderer Stelle in Korinth werden andere Gaben genannt. Also Gott gibt der Gemeinde die Dinge, die für sie wichtig sind, die die Gemeinde ganz speziell vor Ort nötig hat. Und eigentlich wird hier in dieser Übersetzung nicht gut deutlich, in welcher Kürze das im griechischen Urtext zusammengestellt ist. Deshalb gebe ich euch mal noch die Elberfelder an dieser Stelle. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der Abgibt in Einfalt, der Vorstellt im Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also ganz kurz eigentlich nur, was da im Griechischen steht. Und es macht ganz, ganz deutlich, Gott hat dir etwas gegeben, etwas in dich hineingelegt und darin lebe. Das, was du bekommen hast von Gott, das gebrauche. Darin probier dich einfach aus. Darin gib dich in die Gemeinde hinein. Das sind so Verben, wo deutlich wird, hey, das, was du da hast, darin lebe, das gebrauche, setz es ein und probier aus, was daraus wird. Also, wer gut mit Kindern kann, Sebastian hat es eben gesagt, der sei im Kindergottesdienst. Wer ein gutes Gespür hat davor, wie man PowerPoint-Folien anordnet, der sei im Beamer-Team. Wer ein Händchen hat für einen Garten, der sei im Gartenteam. Wer gerne Menschen begrüßt, der sei im Welcome-Team. Und du kannst es immer und immer weiter fortsetzen. In diesen verschiedenen Diensten in der Gemeinde, die verschiedenen Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat, die setze fröhlich ein. Nicht mit saurer Miene, wie es hier steht, sondern einfach mit Freudigkeit. Und das ist ja was Schönes, wenn wir mit Freudigkeit einfach das reingeben können, was Gott uns gegeben hat. Ich möchte es mal mit einem kleinen Satz auf den Punkt bringen. Ich tue dankbar das Beste, das ich kann, mit dem, was ich gerade habe. Das kann uns so leiten in dem, was wir einbringen in die Gemeinde hinein. Ich tue das dankbar. Ich tue das nicht aus einem Vergleich heraus mit anderen Leuten, wo ich denke, ach, ich müsste jetzt mal oder ich könnte ja mal, und irgendwie gehört es ja dazu, sondern ich tue es dankbar. Da kommt wieder dieses Fundament durch, warum wir uns engagieren. Geht nicht los mit dem, was wir einbringen, dem, was andere einbringen, sondern was Gott in uns hineingelegt hat, was Gott uns tut, wie Gott uns im Blick hat, wie sehr er uns liebt. Das ist der Anfang. Und aus diesem Erleben heraus, dass Gott sich uns zuwendet, tue ich dankbar auch etwas an dem Ort, wo Gott mich gepflanzt hat. Das Beste, das ich kann. Gott verdient das Beste, weil er das Beste für uns gegeben hat. Und das Beste, was du kannst, ist nicht das Beste, was Petra kann oder das Beste, was Cornelia kann. Das ist ganz unterschiedlich. Dein Bestes ist nicht irgendwie ein Maßstab. Wir haben ja in der Gemeinde nicht so eine Latte, über die alle gleich springen müssen. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, wo verschiedene Tiere sind und ein Baum und dann wird gesagt, die Aufgabe ist für alle gleich. Ihr müsst auf diesen Baum klettern. Es ist nicht für alle gleich, was wir hier in der Gemeinde gerne miteinander tun möchten, sondern du persönlich, du darfst rausfinden, was das Beste ist, was du gibst. Und mit dem, was ich gerade habe, macht auch etwas davon deutlich. Du wirst nicht dein Leben lang das Gleiche tun. Hoffentlich nicht. Du kommst in verschiedene Lebensphasen. Du hast unterschiedliche Kapazitäten. Du wirst vielleicht neue Dinge an dir entdecken. Und deshalb ist es auch etwas, wo du immer wieder im Dialog mit Gott, in der Beziehung mit ihm, die Dinge in den Blick nimmst, die Gott gerade dir zur Verfügung stellt. An Zeit, an Kapazität, an Potenzial. Einfach hinzuschauen, was ist gerade das, was ich habe, was ich gerne einbringen möchte. Ist nicht für alle Zeiten und immer das Gleiche. Wie kannst du das rausfinden, was du hier in der Gemeinde zum Beispiel einbringen kannst? Wir haben hier einen Bogen überarbeitet, auf dem wir so ein paar Texte zusammengestellt haben zu verschiedenen Diensten, die wir in der Gemeinde haben, zu verschiedenen Teams. Das liegt heute aus, das erste Mal auf der Infothek. Und da kannst du mal reinschauen und schauen, hey, ich lese das hier und was reizt mich davon eigentlich? Was spricht mich an? Wo schlägt mein Herz schneller? Wo möchte ich gerne dabei sein? Einfach mal drüber schauen über diesen Bogen und dann gerne wieder abgeben, wenn du irgendwas gefunden hast, wo du gerne dich reingeben möchtest. Was auch eine gute Möglichkeit ist, sich einer Kleingruppe in der Gemeinde anzuschließen, weil in diesem kleineren Rahmen kann man sich gut im Blick haben und auf einmal entdeckt man aneinander Dinge, wo man dann sagt, ey, ich sehe da was in dir, hab da was entdeckt in dir, willst du das nicht mal ausprobieren? Einfach in der Freiheit, aber doch einander zu sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, dass dir das und das liegt und dass man dann einander so ein bisschen auf die Spur hilft, wo in der Gemeinde, wo in Gottes Reich derjenige sich einbringen kann. Und dann einfach mal ausprobieren. Experimentierfreudig sein. Mal Dinge ausprobieren und nicht direkt sagen, das wollen wir hier in der Gemeinde auch gar nicht, dass du sagst, ich mache das jetzt für die nächsten 15 Jahre, sondern zu sagen, ich möchte das ausprobieren. Und ich habe jemanden an der Seite, der mit mir da drauf schaut, der mich anleitet, der mich begleitet und dann mal fröhlich, freudig, nicht mit saurer Miene, sondern dankbar einfach in etwas reinstarten und gucken, ist das das, was Gott mit mir vorhat? Die Motivation für das, was du hier in der Gemeinde tust, ist nicht, dass der Pastor jetzt heute gesagt hat, bring dich ein. Die Motivation ist auch nicht, dass du vielleicht andere siehst, die das tun und es hier scheinbar irgendwie dazugehört. Sondern die Motivation ist das, was Gott für dich getan hat. Und wir kommen heute Morgen an diesen Ort, wo uns das so praktisch und plastisch vor Augen steht. Wir werden heute gemeinsam das Abendmahl feiern gleich und wir dürfen schmecken und sehen und fühlen, was Gott für dich getan hat. Er hat dich so lieb, dass er für dich gestorben ist, obwohl du ihn noch nicht kanntest, obwohl du vielleicht sogar noch gegen ihn warst, obwohl du ihm egal gewesen bist. Gott ist für dich gestorben. Das dürfen wir sehen und schmecken gleich im Abendmahl. Und es stärkt uns. Es stärkt dich, es stärkt uns als Gemeinschaft, weil wir auch merken, indem wir gleich in den Schlangen zusammenstehen, da stehen Menschen um dich herum und es zeigt uns, wir gehören zusammen und wir haben einen Herrn, der uns zusammenstellt, der unser Fundament ist, warum wir überhaupt hier sind, der Grund, warum wir hier sind.